ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Saarland verbunden bin und noch mehr, dass dort Ivo Njaye im Studio sitzt. Hallo.
Bonjour. Eiko Moje, wie man so schön sagt hier bei uns im Saarland.
Sie sagen ja gerne, Sie heißen Ibo, so wie Obi, nur andersrum.
So sieht's aus.
Eigentlich haben Sie aber einen ziemlich langen Namen, oder? Nämlich?
Ich hab viele Namen, und zwar die lauten Ibrahima Khalilu Rasul Khalidwiala Setu Bursin Kumbandofin El Hajj Ibn Al-Buri Maget Papanjai.
Ich darf Ibo sagen, oder?
Ich bitte drum.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Karline Thyroff im Gespräch mit
Ibrahima Njaye, Geschichtenerzähler, Kinderbuchautor, Kabarettist.
Ja, und Ihr voller Name umfasst 17 Bestandteile, oder? Da stecken zum Beispiel die Namen Ihrer Urgroßväter drin. Was noch?
So ist es. Eigentlich besteht das Ganze aus den Namen von meinen Ur-Ur-Ur-Großeltern, sage ich mal, die früher Könige waren, und zwar im Senegal in der Zeit der sogenannten Königreiche. Also früher vor 1884, also vor der Berliner Konferenz. Und da gab es in Afrika keine Länder, sondern Königreiche. Und es sieht nun mal so aus, dass meine beiden Urgroßeltern sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits eigentlich Könige waren. Und ich bin ein Urenkelkind und ich durfte als erstes Kind in der Familie alle Namen von ihnen tragen, wie es sich gehört.
Große Ehre. Sind Sie dann Prinz eigentlich?
Sie haben genau ins Schwarze getroffen, hiermit.
Also Prinz Ivo.
Danke. Adel verpflichtet.
Ja, ist es denn wirklich so? Also war das in Ihrer Familie ein großes Thema, dass Sie von einer Königsfamilie abstammen oder sogar von zweien?
Ganz, ganz wichtig. Im Senegal ist es ja so, die Gesellschaft sieht so aus, dass wir denn verschiedene Schichten haben, wie es nun mal in der Tradition ist. Und zwar, wir haben das Volk, wir haben auch mal einfach die Könige. Und also meine Großeltern sind vom Adel. Und es gibt zum Beispiel noch andere Schichten, wie zum Beispiel Trommler oder Handwerker. Das ist wiederum eine andere. Das ist die sage ich mal, die untere Schicht. Ja. Und wir gehören quasi von der oberen Schicht. Und es ist nun mal üblich, dass das jeder weiß. Und genau, das heißt, ich werde zum Beispiel im Senegal besungen. Ich durfte zum Beispiel im Senegal nie trommeln. Das wäre unter meiner Würde, unter der Würde von meiner Familie.
Das heißt, Sie dürfen nur im Saarland trommeln?
So sieht's aus. Und ich trommle nur, weil ich denn alle Saarländer zusammentrommeln möchte, damit sie mir ein Ohr verleihen.
Sie sind 1963 auf die Welt gekommen, in einem unabhängigen Senegal. Und Sie sagen heute, Senegal ist meine Seele, Deutschland mein Herz. Was
so
heißt
das?
Ja,
also ich habe schon immer, ich sage, das ist mein Herz. Deutschland ist mein Herz. Deutschland ist auch sozusagen wie, da klopft mein Herz immer für Deutschland und auch für das Saarland ausgerechnet. Denn ich bin 87 hierher gezogen aus Liebe zur deutschen Sprache. Ich habe im Senegal Deutsch studiert und erstmal davor aber Deutsch gelernt auf der Kadettenschule. So, und siehe da, meine Deutschlehrerin war eine Deutsche aus dem Saarland. Mhm. So, und dann hat die Sprache so viel Spaß gemacht. Also ich habe mich ganz, ganz früh in die Sprache sozusagen vernarrt. So, und anschließend hat das so viel Spaß gemacht, dass ich mein Leben ohne Deutsch nicht vorstellen konnte. Und als es darum ging, einfach mal weiter zu studieren, nach 3 Jahren an der Uni im Senegal, also hat mich meine deutsche Brieffreundin zum einen und zum anderen auch meine Deutschlehrerin, die beide haben mich eben einfach dazu animiert, ins Saarland zu ziehen. Denn erstmal, weil es eben ganz nah an Frankreich ist und außerdem, weil das Saarland sehr angenehm ist. Also das hatte schon mal einen guten Ruf. Ja? Und so hat es mich dann eben hierher verschlagen. Wobei ich denn sagen muss, dass beide vergessen hatten, mir zu erzählen, dass man im Saarland zuerst mal saarländisch redet. Aber das finde ich sehr gut. Das war gut so. Denn das ist eine tolle Überraschung für mich. Siehe da heute, also ich bin mit dem Saarländischen sehr, sehr gut vertraut. Und das freut mich sehr. Also nochmal, das Saarland ist mein Herz, Deutschland ist mein Herz. Und natürlich Senegal ist insofern meine Seele. Denn dort liegen meine Wurzeln. Und dort, sage ich mal, habe ich meine Anfänge. Und hier habe ich meinen Weg gefunden.
Über den werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Streiten die denn auch manchmal ihre senegalesische Seele und ihr deutsches Herz?
Nein, also sie leben ganz harmonisch zusammen, ja. Aber natürlich zwischendurch zieht der eine, jeder will die Decke für sich ziehen, also zu sich. Und das ist immer ein Hin und Her. Aber ich weiß ganz genau, ich bin da jedem gerecht, ja. Ich gebe jedem das, was er braucht.
Ich muss ja gestehen, ich war noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben im Saarland.
Na, sowas aber auch.
Ja, was muss ich über das Saarland wissen?
Oh, die Saarländer sind die Afrikaner Deutschlands.
Was heißt das?
Das heißt, wir sind ganz relaxed. Ja? Der Saarländer ist wirklich sehr angenehm, sehr positiv und sehr zufrieden mit dem, was er hat. Ja, also, und mit der Zeit, allein wie der Saarländer mit der Zeit umgeht. Und Zeit ist kostbar, aber der Saarländer sagt zum Beispiel, apropos Besuch, der sagt, kommst halt nicht, kommst moje.
Mhm.
Ja, der macht flexibel. Keinen Stress. Ja, der ist sehr, sehr flexibel und er freut sich. Egal, wenn du kommst, bist du da und dann steht alles für einen da. Ne? Und der Saarländer zum Beispiel, also der hat solche Weisheiten, die hätten bestimmt aus dem Mund meiner Großmutter kommen können. Ja, der Saarländer sagt zum Beispiel also, wenn dir das Leben Zitrone gibt, mach mal Maggi dran.
Ja. Überhaupt, der Maggi-Gebrauch im Saarland, habe ich gelesen, ist um ein Vielfaches höher als im Rest Deutschlands.
Da sind wir Saarländer und die Senegalesen gleich. Denn im Senegal gibt es jeden Mittag ja auch eine Maggi-Flasche als erste, was denn eben auf den Tisch kommt.
Sehr schön. Gleichzeitig ist das Saarland die wärmste und sonnigste Region Deutschlands. Das heißt, es ist auch jetzt noch heißer, oder? Als hier zum Beispiel in München.
Ich sag's ja, die Saarländer sind die Afrikaner Deutschlands.
Also sie beschweren sich nicht über die Hitze.
Nein, um Gottes Willen, das passt alles bestens. Ja, ich sage immer, das Saarland, das ist für mich, das ist meine zweite Heimat. Also das ist wie der Hemm und der Hemm ist der Hemm.
Sie haben sich den Ruf erarbeitet, der saarländischste Afrikaner der Welt zu sein. Gleichzeitig sind Sie schon aber auch oft im Senegal, besuchen dort Ihre Familie. Und ja, da wollen dann auch alle wissen, wie ist das Leben in Deutschland? Was erzählen Sie Ihrer Familie über das Leben im Saarland?
Ich erzähle schon mal viel über das Essen. Ja, denn also wir Afrikaner genießen unser Leben, sowohl das Essen, einfach den Alltag, also die Verwandtschaften und so weiter. Ich sage ja, also im Saarland kann man immer gut essen. Also da kommt der Spruch her, Hauptsache gut geschafft. Haben wir schnell. Ja, das ist Saarland. Und in Afrika kochen wir gern. Es wird immer gekocht, ja. Die Frauen nehmen sich Zeit, um zu kochen und damit jeder das genießen kann. So, und der Saarländer ist zum Beispiel ein ganz, ganz natürlicher Mensch, ja. Wie gesagt, der freut sich also auf alles und er ist sehr, sehr schnell zufrieden und das finde ich sehr gut. Der ist sehr angenehm. Und Ansprüche, das ist uns egal. Aber wir sind einfach zufrieden und wir leben auch hier gerne. Ja, also ich erzähle zum Beispiel zu Hause über Sehenswürdigkeiten hier im Saarland, gerade noch also in Saarbrücken, weil ich nicht hier zu Hause bin. Ja, und ich zeige auch gerne Bilder, denn alles muss man einfach sozusagen nachweisen und belegen. Und die Leute dort wollen was sehen, damit mache ich ihnen das Saarland richtig schmackhaft. Und ich zeige immer wieder was oder erzähle über die Kultur hier im Saarland, die Vielfalt vor allem im Saarland und auch über Frankreich, über die französische Art hier im Saarland.
Ibo Ndiaye, mein Gast heute in 1:1 der Talk. Geschichtenerzähler, Kinderbuchautor, Kabarettist, Moderator, Musiker, Goethe-Fan aus dem Senegal beziehungsweise mittlerweile aus dem Saarland. Sie sind aber aufgewachsen im Senegal in Westafrika.
Ja.
Welche Bilder sehen Sie vor sich, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?
Zuerst mal taucht meine Großmutter sofort auf. Ne? Also ich bin bei Großmutter also groß geworden. Also sie hat mir ganz tolle Werte sozusagen beigebracht, eingeflößt. Also wie zum Beispiel Respekt vor dem Alter und Hilfsbereitschaft oder zum Beispiel Ehrlichkeit. Darauf hat sie immer bestanden. Sie hat immer zu mir gesagt, egal wie es aussieht, egal in welche Situation du gerätst, sag immer die Wahrheit. Denn nur so kannst du daraus leben. Kommen. Und meine Großmutter hat eine große, große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich hätte beinahe gesagt, sie hat mir das Leben gerettet, denn ich bin als Frühchen auf die Welt gekommen und sie hat mich sofort aufgenommen, weil sie schon Erfahrung hatte, also mit Kindern. Sie selbst hatte insgesamt also 11 Kinder und war sehr, sehr bemüht, mich am Leben zu erhalten. Also sie hat mir unglaublich viel Lebensfreude geschenkt. Und natürlich noch dazu Lebensweisheiten, wie zum Beispiel meine Großmutter pflegte zu sagen, wenn man weiß, dass man weiß, dann ist man weise. Und wenn man weiß, dass man nicht weiß, wird man wissen. Wenn man aber nicht weiß, dass man nicht weiß, wird man nie wissen. Falls man jedoch aber wissen sollte, sollte man es wissen lassen, damit das jeder weiß. Denn bitteschön, aber schwarz auf weiß, denn wer weiß? Ja, meine Großmutter hat mir quasi alles geschenkt, was ich für mein Leben gebraucht hätte.
Und Sie haben ja auch ein ganzes Buch gewidmet, da werden wir später noch drauf kommen. Sie haben die Weisheiten Ihrer Großmutter gesammelt. Gleichzeitig gab es bei Ihnen zu Hause dann irgendwann auch noch 10 Geschwister. Sie sind der Älteste, oder?
Ich bin der Älteste. Ich bin als Erster aufgetaucht, habe gesagt, so, jetzt gucke ich mal, dass alle hier klarkommen. Und ich habe übrigens meinen ersten Bruder, der wohnt auch in Deutschland, der ist ja in Karlsruhe ansässig, schon seit Jahren. Und ja, eine Schwester lebt in Texas, in San Antonio und alle anderen sind im Senegal.
Und Ihr Vater war Armeeoffizier und Theaterregisseur, die Mutter Lehrerin. Wie streng ging es zu bei Ihnen zu Hause?
Ja, es war ziemlich streng. Also was heißt streng? Meine Eltern waren sehr konsequent. Ja, das ist nicht so wie hier, wenn zum Beispiel, ich sage ja immer deutsche Kinder, ich beneide deutsche Kinder oder Kinder, die hier geboren wurden, weil hier wird einfach rumdiskutiert, man erklärt ihnen alles oder will es schon machen. In der Schule zum Beispiel, also ich bin sehr oft also unterwegs in den Schulen, ich merke schon, wie viel Mühe sich die Lehrerinnen und Lehrer geben, um den Kindern alles zu erklären. Und manchmal haben sie gar nicht die Zeit, aber die nehmen sich die Zeit. Man versucht alles, um den Kindern einfach mal eine Chance zu geben, um die Welt zu verstehen. Aber bei uns war es ganz, ganz gerade. Okay? Die Eltern haben zum Beispiel gesagt, setz dich hin, dann hast du dich sofort hingesetzt. Ja, die haben ja nicht lange rumgefackelt. Und hier versucht man und immer wieder und das und naja und jetzt und Schatz. Ich sag immer, wir sagt man zu den Kindern Schatz. Bei uns gab es nur einen Schatz zu Hause, das war mein Papa. Und der war in seinem Schlafzimmer vergraben.
Ja? Also haben Sie ihn nicht so oft gesehen?
Doch schon, aber mein Vater war viel auf der Welt unterwegs. Ja, und viel gearbeitet, das war ich. Manch einer hat eben zu ihm gesagt, der sei nämlich ein Deutscher gewesen unter den Senegalesen, weil er sehr, sehr, sehr fleißig war. Und ich habe es sehr bewundert. Also, ja. Und mein Vater war ja ein Idol für mich. Also neben meiner Großmutter, Vater und Mutter waren wirklich richtige, ich sag mal, für mich ganz, ganz wichtige Menschen. Ja. Und jetzt nochmal zu meiner Kindheit, sage ich mal. Bei meinen Eltern war das so, alles war klar. Ne? Also jeder wusste, wo er dran war. Okay? Ich habe mich um die ganzen Geschwister dann also gekümmert, weil ich eine große Verantwortung war.
Das ist der Fluch des Erstgeborenen auch ein bisschen.
Ja.
Und Sie sagen ja, Sie hätten schon mit 7 Jahren zu Gott gebetet. Sie wären gerne auch so begabt wie Ihr Vater, weil Jawohl. Er so gut die Menschen glücklich machen konnte. Gab es damals einen konkreten Anlass für dieses Gebet?
Absolut. Also es war so, ich habe mir meinen Vater immer angeschaut, wenn er denn eben auf der Bühne stand und als Moderator. Und mein Gott, der hat so vielen Menschen so viel Freude einfach gespendet und gebracht, ja, und gegeben. Der war ein begnadeter als Sprecher, der war ein toller Moderator, der konnte allein, wie er mit der Sprache umging. Da habe ich mir immer gewünscht, dass ich auch eines Tages genauso toll werde wie mein Papa. Also das ist der Erste, den man sieht auf der Bühne. Ich dachte, wow, das ist ja großartig. Lieber Gott, ich möchte gern, das habe ich heimlich gesagt, ich möchte gern so toll sein wie mein Papa, so alleine auf der Bühne stehen und allen Menschen dieser Welt eine Freude schenken.
Genau das ist ja, was Sie heute machen. Hat Ihr Vater das noch mitbekommen?
Ja, er hat das doch noch mitbekommen. Und er, muss ich schon sagen, er war ganz stolz auf mich. Da hat mir irgendwann mal gesagt, weißt du was? Weil das dauert immer, bis mein Vater einem sozusagen, ich sage ja nicht, was Gutes sagt, aber einen lobt so, aber richtig. Und wenn er einen lobt, dann ist das wirklich ehrlich. Und einmal hat er mich mal zu sich gerufen und mir gesagt, weißt du was? Ich muss dir mal gestehen, du bist auf dem besten Wege. Denn damals war ich am Staatstheater Schauspieler und ich habe ihm all meine Aktivitäten gezeigt, also mit Videos belegt und so weiter. Und gleichzeitig war ich noch beim Tatort hier im Saarland, also auch mal tätig, habe da mitgespielt. Also quasi als Schauspieler war ich dann unterwegs damals. Und der hat mir gesagt, weißt du was, du machst es jetzt richtig. Ja? Also, und wenn mein Papa einen lobt, dann kann man sich was einbilden.
Absolut. Gehen wir nochmal zurück. In die Zeit, als Sie 11 waren, da sind Sie nämlich in die Kadettenschule gekommen. Das Jawohl. Klingt erstmal auch nicht nach Spaß, sondern nach Disziplin und Gehorsam. Sie mochten es aber trotzdem, oder?
Ordnung muss sein. Das ist nicht nur preußisch, nicht nur deutsch, sondern auch senegalesisch. Zumindest im Senegal war das ja so. Ich hatte meinen Papa, wie gesagt, schon immer bewundert als Offizier. Der war sehr respektiert, hoch angesehen. Und es gab auch mal diese Kadettenschule. Ich dachte mal, mein Gott. Und das war eine heiß begehrte Schule. Das war eine Eliteschule, schlechthin, par excellence. Und jedes Kind wollte dahin. Alle Eltern, Also ich kenne keine Eltern, die sich nicht gewünscht hätten, dass ihr Kind da reinkommt in diese Kadettenschule. Und ich habe es geschafft, sage ich mal. Mir ist es gelungen, einfach diese Aufnahmeprüfung einfach abzulegen und auch mal zu bestehen. Und ich war so glücklich, das können Sie sich mal kaum vorstellen, dass ich dann an der Schule war. Und das war wunderbar, denn wie gesagt, wir hatten Qualität schlechthin.
Und genau dort haben Sie dann auch das Theater und die deutsche Sprache für sich entdeckt. Stimmt es, dass Ihnen Ihre Mitschüler irgendwann den Spitznamen Bundes gegeben haben? Warum ja, Bundes?
Das ist gut. Ich habe mich ganz, ganz früh für die deutsche Sprache interessiert. Ja? Also ich habe ganz früh für die deutsche Sprache geatmet. Ich glaube, die ersten Wörter haben mir einfach mal gelangt, also haben mir gleich die Lust gegeben. Also, ich war so angetan von der deutschen Sprache, dass ich ganz schnell der beste Schüler in deutscher Sprache an der Schule war. So, und dann haben das meine Lehrerinnen immer gemerkt und meine Freunde ja auch, weil sie haben gemerkt, dass ich mich unglaublich also für die deutsche Sprache interessiert habe. Und ich habe gleichzeitig sehr, sehr früh auch die deutsche Welle gehört.
Mhm. Im Senegal.
Im Senegal. Ich habe die deutsche Welle jeden Tag gehört, jede Nacht. Ich bin damit eingeschlafen. Der Takt war so wohltuend, dass ich mir gedacht habe, wow, diese Sprache tut mir so gut, das ist unglaublich. Wo gibt es die wohl? In Deutschland. Also, das war so schön. Ich wollte schon immer, ganz, ganz früh habe ich einfach quasi den Anspruch gehabt, Goethe zu toppen.
Zu Gast bei Carline Thyroff auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Ibrahima Njaye, Saarbrücker Bub.
Gerade haben wir schon gehört, Sie waren bester Deutschschüler im Senegal. Als solcher wurden Sie von Ihren Mitschülern Bundes genannt. Bundes einfach als Abkürzung für Bundesrepublik? Oder?
Ganz genau. Das wollte ich noch hinzufügen. Und zwar, auf der Schule war ich so berühmt und so bekannt dafür, dass ich die deutsche Sprache so sehr mochte. Also beherrschte, weiß ich nicht, auf jeden Fall mochte. Und meine Lehrerin war sehr, sehr begeistert. Und irgendwann mal haben meine Freunde eben also beschlossen, mich Bundesrepublik zu nennen. Auch meine Lehrerin, ja, das kam von der Lehrerin eigentlich, sagte zu mir, du bist die Bundesrepublik Deutschland schlechthin. Du bist die Verkörperung von der deutschen Sprache. Du liebst die Sprache. Also meine Freunde haben mich dann eben daher Bundes einfach genannt.
So hat der Mann mit den 17 Namen dann noch einen 18. bekommen.
Ja, genau.
Und 1983 durften Sie dann 2 Wochen in Niedersachsen erstmal verbringen, bei Gastfamilien. Wissen Sie noch, was Ihr erster Eindruck von Deutschland war damals?
Wir landeten erstmal in Frankfurt, also am Flughafen, dann in Bonn. Ja, oder damals war das die Hauptstadt, das war ja wunderbar. Ich hatte übrigens sogar noch einen deutschen Brieffreund in Königswinter, war in der Nähe. Und dann ging es weiter nach Niedersachsen, also zu den Gastfamilien. 2 Wochen haben wir uns dort aufgehalten und dann anschließend ging es nach Berlin, dann ging es auch noch nach München, direkt neben dem Stadion. Und ich muss sagen, das war wirklich eine, wie der Saarländer sagt, eine runde Sache. Ich war sehr, sehr angetan, noch mehr denn je also zuvor.
Dann haben Sie auch in Dakar angefangen, Germanistik zu studieren. Sie haben schon gesagt, Sie haben den Vorsatz gefasst, Goethe zu toppen. Waren Sie wirklich so großer Goethe-Fan?
Absolut. Ich habe Goethe geliebt über alles. Das Deutsch, was er einfach gesprochen hatte oder geschrieben hatte, wobei Goethe zwischendurch mal, ich sag hier, geflunkert hat, weil er auch mal Dialekt gesprochen, Frankfurter Dialekt geschrieben hat. Aber also ich war so angetan von ihm. Allein, wenn er dann sagt, da stand ich nur, ich
Amateur?
Ja, genau, Amateur und bin genauso klug als wie zuvor. Ja, und ich fand das ganz gut, denn manchmal steht man auch da und weiß nicht, wie es weitergeht. Okay? So, aber das, was ich ganz besonders toll fand, ist nämlich, dass Goethe ein so schönes Deutsch gesprochen, die Reime und so weiter. Und nicht nur Goethe stand ganz oben auf der Liste. Ich bin auch ein Fan von Schiller, also wirklich von Thomas Mann, diese Schachtelsätze à la Thomas Mann. Ja, aber bis hin zu, was weiß ich, also ganz, ganz andere, später Dürrenmatt und wie sie alle heißen, ganz, ne? Also ich bin ganz, ganz angetan von allen, die denn sehr, sehr gutes Deutsch geschrieben haben und Goethe aber ganz oben.
Nur spricht ja dann in Deutschland niemand wie Goethe und Schiller, oder?
Nein, nein, das war das Problem, als ich hierher kam. Ich dachte mal, mein Gott, also jetzt, ich war so stolz darauf, nach Deutschland zu ziehen, um den Deutschen erstmal zu zeigen, dass ich so gut Deutsch gelernt habe und ich wollte das einfach mal sozusagen zeigen. Und ich werde es nie vergessen, Tatort Saarbrücker Hauptbahnhof. Es war nämlich Sonntag, ich kam ja an, dann dachte ich mir mal, aha, hier sprechen sie bestimmt also alle Hochdeutsch. Und der Erste, den ich also gesehen habe, den ich angesprochen hatte, den ich wollte in einer Straße namens Saaruferstraße. Und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, guten Morgen. Ja, und der sagt zu mir, Gmoje. Und ich muss ehrlich sagen, das ging so schnell, ich habe Come on, yo, verstanden. Ich dachte mal, ich habe mir eingebildet, der spricht mit mir, also American Slang. Der denkt bestimmt, ich bin ein voller Gangster, so, ne? Und er sagte, come on, yo. Und ich habe gesagt, yeah, der ist aber voll cool, yeah. Und ich dachte, yeah, also hier kann nichts mehr schief gehen, der spricht mit mir. Aber ich habe gesagt, entschuldigen Sie, würden Sie so lieb sein, um mir zu sagen, wo die Saaruferstraße ist? Und da habe ich direkt meine erste Lektion in Saarländisch bekommen. Ja, und das hat nichts gekostet. Ja.
Wunderbar.
Und dann hieß es, der blieb stehen und sagte, oh leck, ey, Samo, Saaruferstraß, das habe ich gewiss gehabt. Allein dieses Deutsch hat mich umgehauen.
Ich habe kein Wort verstanden.
Sie bekommen von mir einfach noch Nachhilfe.
Bitte die Übersetzung.
Also, ich habe es gewusst. Ja, das habe ich gewiss gehabt. Saaruferstraß, Saaruferstraße. Ei, oh leck, ey, jetzt aber bin ich Woches kenn. Ja, jetzt bin ich aber richtig durcheinander. Ja. Und das war nicht großartig. Das hat mich also wirklich umgehauen, hat mir auch gleich sofort einfach mal gefallen.
Also, Sie sind dann nochmal zum Studieren nach Deutschland gekommen für eine längere Zeit. Es gab eine gewisse Sprachbarriere, die Sie sehr schnell überwunden haben. Und es gab dann aber irgendwann ja auch den ersten deutschen Winter. Wie kamen Sie mit dem klar?
Ui, das war wirklich ein Erlebnis schlechthin, ja. Mir war es noch nie so kalt, ja. Wie sagt man so schön, also wirklich, ich war richtig am Frieren, bis jemand mir gesagt hat, es war nämlich damals die gute Seele von der Bibliothek damals. Und das war eine ganz, ganz tolle Frau. Sie hat mir immer ein paar Tipps gegeben, wie ich mich hier zu verhalten habe. Und auch dann habe ich ihr erzählt, also dass mir alles so kalt war hier, bis sie mir gesagt hat, weißt du was, Ibo, es gibt, ich habe mich immer beschwert, habe gesagt, oh, das ist so ein schlechtes Wetter und es ist so kalt und überhaupt, es schneit. Ich komme ja gar nicht damit klar. Ich dachte mir, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt höchstens schlechte Kleidung. Ja, und das war die erste, die mir einfach so solche Tipps gegeben haben, wie zum Beispiel lange Hosen.
Lange Unterwäsche.
Ganz genau, Unterwäsche und so weiter. Und immer, wenn ich dann irgendwann auftauchte, da, und wie sieht's aus? Hast du was unten drunter? Das fand ich großartig. Das war eine unglaublich tolle Frau. Sie hat mich richtig gerne, sehr gerne begleitet.
Und der erste Gedanke, als Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben Schnee gesehen haben?
Das war großartig. Das erzähle ich meinen Schulkindern immer und auch meinen Studenten, die sagen, Leute, das könnt ihr auch glauben, denn die hören sich gern Anekdoten an, aus dem Leben gegriffen. Ich sage, ja, also ich stand denn da und dachte, das gibt's doch gar nicht, sowas kenne ich nur vom Kühlschrank.
Mhm. Ne? Das weiße Eis.
Ja, genau.
Hatten Sie auch irgendwann mal Heimweh?
Heimweh nicht unbedingt, aber zwischendurch natürlich, klar. Ich meine, dort liegen die Wurzeln, ja, und die Wurzeln spielen so eine ganz tolle Rolle, haben ein Riesengewicht irgendwie. Aber ich bin jemand, der gerne unterwegs ist, der gerne im Ausland ist. Also ich weiß, dass ich immer wieder nach Hause zurückkehre, sozusagen in die erste Heimat. Ja, ich habe gerne über meine Erlebnisse im Senegal nachgedacht, was ich da alles Schönes erlebt habe, ja, alles Schöne. Und von daher, ich kann ja nicht von Heimweh reden. Ich kann höchstens von, ja, was heißt, manchmal habe ich das Gefühl, oh, das wäre schön, wenn ich denn da in dem Moment im Senegal gewesen wäre. Da hätte ich dieses eine oder das andere Erlebnis nicht verpasst.
Mhm.
Aber ich fühle mich unheimlich wohl hier und bin sehr, sehr, sehr gern hier.
Sagt Ibo Njaye heute in 1:1 der Talk. Wir sprechen gleich weiter und lernen, was ein Palaverbaum ist. Oh, nach ja. Musik von Angélique Kidjo und Nile Rodgers. Hier ist Oh ja, ja. Sie ist eine der größten und wichtigsten Musikerinnen unserer Zeit, die französisch-beninische Sängerin Angélique Kidjo. Mhm. Dieses Jahr hat sie auf dem Afrika-Festival in Würzburg gespielt und mein Gast heute in 1:1 der Talk war auch dabei. Ibo Njaye, haben Sie sie live gesehen?
Ja, ich habe sie sogar noch anmoderiert. Ja, direkt abends, das war eben im Kongresszentrum in Würzburg. Also Sie wissen ja vielleicht auch nicht, dass ich der Moderator von dem ganzen Festival bin.
Man nennt Sie auch das Gesicht des Würzburger Afrika-Festivals.
So sieht's aus. Also, und ich freue mich unheimlich, also wirklich über diesen Titel, sage ich mal, denn ich bin schon seit über einem Vierteljahrhundert dabei und kenne das Festival einfach ziemlich gut. Und wie gesagt, ich bin mittlerweile eben der Moderator geworden von dem Ganzen. Und ich hatte das Glück, die Ehre, den Spaß gehabt, einfach sie sozusagen zu moderieren, zu präsentieren, und sie war sehr, sehr, sehr stolz auf mich.
Das ist schön. Sie haben ja mal gesagt, das Afrika-Festival ist für Sie wie ein Palaverbaum. Was ist ein Palaverbaum?
Ein Palaverbaum ist in Afrika ursprünglich ein Affenbrotbaum, also besser bekannt unter dem Namen Baobab. Und zwar, das ist der Baum der Ewigkeit. Warum? Das ist auch der Baum der Reisenden. Warum der Ewigkeit? Denn dieser Baum kann Jahrhunderte leben. Okay? Immer wieder, wenn die Leute denken, oh, der Baum hat keine Blätter mehr, ist jetzt gestorben. Nein, es braucht nur einmal wieder zu regnen, schon steht er wieder da. Also, und früher, und das heißt, also der lebt und lebt und lebt, also wie gesagt, vor sich hin. Also bis zum geht nicht mehr. Und früher war das so, da der Baum nämlich einfach mit Löchern versehen, der kann manchmal einen Umfang haben von Metern, wie viele Metern auch immer, von wie vielen Metern, und da drin sind immer Löcher, wie gesagt. Und früher, als es noch keine Autos gab und die Leute unterwegs waren und zwischendurch, wenn es heiß wurde, so mittags, sage ich mal, wenn es richtig heiß wurde, dann haben sie sich in dem Baum aufgehalten, denn der Baum enthält Wasser. Mhm. Und da drin wäre natürlich also die Temperatur viel angenehmer als da draußen. So haben sie sich denn da zwischendurch mal, da haben sie Pausen eingelegt, haben dort sogar Nickerchen sich sozusagen geleistet. Und wenn die Sonne wieder runterkam, dann sind sie weiter gewandert, sage ich mal.
Und wer nicht schläft, der tauscht sich aus am Palaverbaum. Ein guter Ort wahrscheinlich auch für Geschichtenerzähler wie Sie.
So sieht's aus. Und da hat man sich eben noch getroffen, abends wie auch tagsüber, wenn was zu besprechen war im Dorf. Ja, denn das ist alles traditionell. Und da saßen die, zum Beispiel der Rat der Älteren, und die haben zum Beispiel irgendwie irgendwas besprochen und Entscheidungen getroffen. Und zwar vor allen Menschen im Dorf. Und da hat man sich auch Geschichten erzählt. Gab es mal einfach Veranstaltungen, Feierlichkeiten.
Sie sagen ja, Senegal ist das Land der Geschichtenerzähler, der Griots und Griots. Mhm. Welche Rolle haben Sie denn dort gespielt in der Geschichte und tun es vielleicht immer noch?
Ja, diese Griots sind nämlich also so gesagt fast wie Bänkel bzw. Minnesänger früher. So, und da sind sozusagen Wächter der Tradition. Also das waren sogar noch die ersten LehrerInnen. Ja, die sind, zumal sie, als es noch keine, also europäische Schule gab, also keine Schule gab im europäischen Sinne, dann sind sie immer von Dorf zu Dorf gezogen, von Haus zu Haus und von Stadt zu Stadt, und haben eben die Geschichten heute von gestern für morgen erzählt, wie meine Großmutter zu sagen pflegte. So, und das war zum Beispiel, ich habe es erlebt, dass sie abends oder tagsüber zu uns kamen. Manchmal haben sie sich bei meiner Großmutter, bei meinen Großeltern einfach mal sozusagen aufgehalten und haben abends, um sich zu bedanken, nachdem sie also alles bekommen hatten, also Verpflegung und noch also alles Mögliche, und richtig sozusagen versorgt wurden, dann haben sie uns mal abends zusammengetrommelt und haben uns Kindern und auch älteren Menschen, älteren und Verwandten, haben uns Geschichten erzählt. Und das war eine ganz tolle Schule. Somit konnten wir erfahren, wie unsere Vorfahren gelebt haben.
Das hat Sie beeindruckt. Sehen Sie sich heute selbst als moderner Griot?
Man könnte es wohl so behaupten. Allein dadurch, dass ich dann einfach, ja, dass ich die deutsche Sprache einfach gelernt habe, dann kann ich solche Geschichten besser vermitteln in deutscher Sprache als derjenige, der sie nicht also gelernt hat. Und ich war so fasziniert von dieser Art, Geschichten zu erzählen. Also ich saß da total fasziniert, und das war für mich also fabelhaft, kann ich und würde ich mal eher sagen. Und das hat mich so gerührt, das hat mich so betroffen, also das hat mich so getroffen, dass ich gedacht habe, diese Geschichten möchte ich auch mal weiter erzählen. Ja, die möchte ich mit der ganzen Welt teilen, ja, damit sie auch mal wissen, wie, was Afrika ist.
Das machen Sie mündlich, aber auch schriftlich. Sie haben schon viele Ihrer Geschichten aufgeschrieben. Wie beginnt denn eine typische Geschichte von Ibo?
Soll ich kurz was erzählen?
Ja, kurz, sehr gerne.
Sehr gerne. Also die Geschichte lautet, wie einfach die Geschichten auf die Welt kamen. Ja, dabei war eine Bäuerin. Sie war für ihre Tapferkeit im ganzen Land bekannt. Sie arbeitete Tag und Nacht. Als sie alt wurde und ihre Kräfte nachließen, ging sie aufs Altenteil. Doch sie langweilte sich. Sie langweilte sich und sie bedauerte es auch, dass sie nicht mehr fähig war, wie gewohnt, zu Hause oder auf dem Feld zu arbeiten. So kam es, dass sie nur noch zu Hause herumsaß. Und dies fiel ihr so schwer, dass sie vor sich hin fluchte.
Oh, großer Gott, wenn du nur wüsstest, wie langweilig es bei mir ist. Noch nie war es so ruhig um mich herum wie jetzt. Ich hoffe, dass da noch was passiert in meinem Leben. Mein Mann ist gestorben, meine Kinder sind aus dem Haus. Nun sitze ich hier gelangweilt wie ein Elefant beim Schuhmacher.
In der Nacht hatte Yada aber einen seltsamen Traum. Sie sah wunderschöne Menschen, Tiere, Affen und sogar noch einfach unglaubliche Wesen. Sie sah auch mal also Zombies und noch viel mehr. Am nächsten Morgen, als sie wach geworden war, da konnte sie sich an alle Bilder im Traum wieder erinnern. Und sie lachte so laut, dass die Nachbarn sogar herbeieilten, um sich zu vergewissern, dass Yadaba noch bei Sinnen war. Yadaba begann ihnen den Grund für ihr Lachen zu erklären. Auch die Nachbarn waren so angetan, dass sie sich auch mal darüber amüsierten. Ihr Lachen lockte nun wiederum die Kinder an und sie erzählten die Geschichte von Yadaba, der Geschichtenerzähler im ganzen Land. Geschichtenerzähler, das kannte man damals noch nicht. Alle liefen hin, ließen ihre Arbeit liegen und schon platzte das Haus aus allen Nähten. Als die Geschichte zu Ende war, da beklatschten sie Yadaba und versprachen ihr, am nächsten Morgen wiederzukommen. In guter Stimmung zu Hause angekommen, warteten jedoch einige unangenehme Überraschungen auf sie. Übergelaufene Kochtöpfe, versprengte Kuhherden, Ziegen, die in alte Säcke angeknabbert hatten, weggeflogene Wäsche, es war eine Katastrophe. Seit dem Tag erzählte Yadaba nie wieder ihre Geschichten tagsüber, sondern nur noch abends, wenn alle ihre Arbeiten verrichtet hatten. Und bis zum heutigen Tage hat sich nichts daran geändert. Abends treffen sich alle Dorfbewohner unter dem Affenbrotbaum und lauschen den Geschichten von Yadaba. Und an dieser Stelle fällt die Geschichte ins Meer. Und wer ihren Duft als erster riecht, kommt ins Paradies.
Mit diesem Satz enden fast alle Geschichten, stimmt's?
Jawohl.
Woher kommt er?
Das ist typisch Senegal. Jawohl. Manch andere, in anderen Ländern gibt es zum Beispiel, heißt es, ich habe die Geschichte jetzt geklaut, die bringe ich wieder zurück, denn die gehört mir nicht. Aber hier im Senegal, das ist einzigartig, das gibt's nur im Senegal, da heißt es immer so. Und der Duft der Geschichte ist so viel wie die Moral der Geschichte hier in Deutschland.
Sie erzählen Ihre Geschichten ja auch oft Kindern, oft auch Kindern, von denen Sie sagen, die sich eigentlich kaum konzentrieren können. Ja. Wie bekommen Sie die?
Also zu einer guten Geschichte gehört immer eine Spannung. Ja, es ist nämlich so, ich mache das so, ich lasse die Kinder auch manchmal gerne die Geschichte spielen. Wie gesagt, die Kinder dürfen die Geschichte spontan aus dem Stegreif spielen. Ja, und die dürfen die Hyäne spielen, der eine darf also den Hasen spielen. Und das macht genau solchen Kindern, die sich nicht gut konzentrieren können, das macht sie richtig einfach mal fit, die werden fleißig. Ja, und Kinder schlüpfen gern in Rollen. So, und manchmal erzähle ich nur und dann, also möchten sie immer das Ende des Satzes einfach mal sozusagen einfach rausfinden oder sich ausdenken. Und das klappt bestens.
Sie sagen ja, Sie wollen den Kindern auch gerne eine andere Vorstellung von Afrika geben. Was glauben Sie denn, ist das größte Missverständnis über Afrika, das viele haben und das Sie gerne gerade rücken wollen?
Man verbindet sehr, sehr oft Afrika mit Misere, also mit Hungersnot. Und das ist nicht Afrika. Hungersnot gibt es mittlerweile auch überall. In Deutschland gibt es Leute, die haben auch nichts zu essen. Um Gottes Willen. Also ich reise durch das Land, ich habe einiges gesehen. Leider, wie gesagt, leider, ich bedauere es sehr. Denn wir haben, glaube ich, so genug auf dieser Welt, so dass jeder Mensch, kein Mensch hier einfach sozusagen ja, verhungern darf. Aber ich versuche immer sozusagen Afrika von der besten Seite zu zeigen. Denn Afrika ist ein Kontinent, den alle brauchen, den die ganze Welt braucht. Ja, und daher versuche ich immer, das Image von Afrika sozusagen zurechtzubiegen. Also dann meistens in der Presse ist es so, dass man eben sehr, sehr gerne solche Highlights haben möchte. Da geht es meistens um Krieg, wenn es um Afrika geht. Krieg und was weiß ich, Piraten in Somalia, was weiß ich was. Und das geht einfach nicht, weil das ist nicht Afrika. Afrika hat noch viel mehr, hat ganz tolle Seiten. Die Art und Weise, wie man einfach dort lebt. Wir teilen gern zum Beispiel. Ja? Und wir haben zum Beispiel ganz tolle Familienstrukturen. Ja? Und wir haben auch mal viele, unendlich viele Rohstoffe, die die ganze Welt braucht. Und noch viel mehr.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Kaline Türow trifft
Ibrahima Ndiaye. Senegal ist seine Seele, Deutschland sein Herz.
Und hier und dort ist er unterwegs als Geschichtenerzähler, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Sie sind auch Kabarettist. Wer ist denn das strengere Publikum? Die Großen oder die Kleinen?
Die Großen. Die Großen, aber zum Teil auch die Kleinen. Also es kommt immer drauf an. Die Kleinen, die verlangen schon einiges von einem. Es ist ja nämlich so, die Kleinen sind unvoreingenommen, aber sind direkt. Ja, die sind ganz ehrlich. Also wenn ihnen etwas nicht passt, dann sagen sie das auch einem sofort. Ja, bei den Erwachsenen kann das sein, dass, und meinen das gar nicht so. Ja, aber die Kleinen, die sagen einem direkt, oh, das ist aber langweilig. So, da muss man ja gucken, wie man klarkommt. Ja, oder dann heißt es, wenn es heißt zum Beispiel, Mama, wann geh mal? Dann kann man sich vielleicht also vorstellen, dass das leider nicht, also dass es einem nicht gelungen ist, die Kinder zu begeistern.
Sie arbeiten ja mit Kindern und jungen Leuten sowohl im Senegal als auch in Ruanda, in Südafrika, natürlich auch in Deutschland. Ja. Wie groß sind denn die Unterschiede in den Themen, die die Kinder beschäftigen?
Zum Beispiel Thema Liebe, ja, okay, Thema Zusammenhalt, wie in manchen Büchern von mir. Also Thema Respekt vor dem Alter, okay. Es geht mir meistens um die Erziehung, um solche Werte, die mir meine Großmutter einfach mal sozusagen vermittelt hat, ja.
Und die versuchen sie den Kindern mit ihren Geschichten auch weiterzugeben. Das heißt, eigentlich sind es die ganz alten Themen, die ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte bestehen.
Genau, die nämlich mittlerweile leider Gottes verloren gegangen sind. Ja, und da müssen wir, die Erwachsenen, nicht zuschauen. Wir müssen aktiv werden. Ich merke das zum Beispiel auf der Schule, wenn ich da zugange bin. Und da gibt es Werte zum Beispiel. Es gibt Kinder, die können nicht ruhig sitzen. Okay, es gibt Kinder, die sprechen irgendwann so, wie es ihnen danach ist, und das geht nicht. Also Ordnung muss sein. Wir brauchen Disziplin und das fehlt zum Teil hier. Und da sind solche Themen, die ich mal bei denen sozusagen auch anspreche, und ich frage sie auch, wie sie das sehen. Ja, und ich erzähle ihnen auch gerne, wie es bei mir war, als ich Kind war. Und dann staunen sie immer. Aber dann sehen sie das auch ein, dass die Welt einfach Ordnung braucht. Und dass jeder Respekt vor dem anderen haben muss. Und zwar, wie er ist. Der muss Respekt vor seiner Hautfarbe. Dass alle Menschen gleich sind. Genau das ist mir sehr, sehr wichtig. Und jeder hat etwas zu sagen. Und jeder ist wichtig. Man kann von jedem lernen.
Letzte Woche waren die Special Olympics im Saarland. Da haben sie ein neues Kinderbuch vorgestellt, nämlich ja. Emma springt über ein Mädchen mit Down-Syndrom, jawohl, das bei einem großen Sportwettbewerb mitmachen will und dabei welche Erfahrung macht?
Also die Emma ist ein ganz tolles Mädchen und hat nämlich einen Traum. Und zwar, sie möchte an sogenannten Bundessportspielen teilnehmen. Aber die Sportlehrerin sagt ihr oder die Trainerin sagt ihr, pass mal auf Emma, es gibt noch Besseres für dich. Es gibt sogenannte Special Olympics. Da kannst du wirklich einfach mal einiges erreichen und dann kannst du deinen Traum in Erfüllung gehen sehen. Und Emma ist angetan, die wollte unbedingt daran teilnehmen. Sie wollte was erleben und auch Mut zeigen, dass sie Power zeigen kann. Und so ist Emma sozusagen an diese Special Olympics also rangekommen und hat einen Platz gewonnen. Und in dem Buch geht es uns einfach um das Thema Vielfalt. Ja, das Thema einfach mal Selbstvertrauen, ja, und das sind Werte, die man bei Special Olympics eben unbedingt sozusagen fördert, ja, und oder sagt man mal zeigt, ja, und Emma hat es geschafft, einfach mal über ihren Schatten zu springen, denn am Anfang war sie etwas verzweifelt und hatte kein Vertrauen, hatte, oh je, ob ich sowas schaffe, aber am Ende schafft sie das und hat auch mal Freundschaften geschlossen, also alles im Rahmen von diesen Special Olympics und hat sich richtig entfaltet. Und darum ging es ja auch.
Mut zu haben lohnt sich, das lernt man in vielen ihrer Geschichten. Bald kommt auch Mama, mir ist schlangeweilig. Ja. Ein Bilderbuch über eine aufmüpfige Schlange, die alles haben will. Was tun Sie eigentlich, wenn Ihnen langweilig ist?
Oh, mir ist so gut wie nie langweilig.
Das dachte ich mir fast.
Sehen, das dachte ich mir auch, dass sie dachten. Also es ist so, ich bin jemand, der Glück hat im Leben. Toi, toi, toi. Denn ich reise viel. Sie wissen ja, dass ich auch mal unter anderem für das Goethe-Institut einfach arbeite. Ich bin im Auftrag von Ihnen in Afrika unterwegs. Also ich arbeite auch mit Studenten und also leite Schreibwerkstätte und Theaterwerkstätte. Und zum Beispiel kann ja passieren, dass ich eine ganze Woche also irgendwo in Afrika bin, sei es jetzt im Senegal, wo ich schon war, in Dakar oder in Ruanda, in Kigali und so weiter mit meinen Büchern und arbeite mit GermanistikstudentInnen. So, und am Ende von der Woche gibt es eine Vorstellung und dann kommt das Publikum dazu. Also ich habe ganz, ganz toll, wirklich ein sehr abwechslungsreiches Leben. Also kann ja sein, dass ich an 7 Tagen 7 Berufe ausübe. Ja, und von daher gibt es keine Chance, dass ich mich irgendwie so langweile. Und diejenigen, denen ich das zu verdanken habe, das sind die Kinder.
Und jetzt können wir diese Sendung nicht beschließen, ohne noch ein paar Lebensweisheiten einzusammeln. Von jemandem, der so viele hat. Schwarze Weisheiten heißt ein Buch, in dem Sie die wichtigsten Botschaften Ihrer Großmutter teilen, die, wie wir ja schon gehört haben, Sie sehr, sehr geprägt haben. Welche, wenn es nur eine einzige ist, welche wollen Sie uns noch mitgeben?
Oh, ich habe einige. Also Folgendes. Sie pflegte zu sagen, wenn wir uns mal trafen, abends nach dem Abendessen, wir Kinder saßen auf der Grasmatte, unter uns die warme Erde und über uns der klare Sternenhimmel. Meine Großmutter pflegte zu sagen, wir Afrikaner haben einen Brauch von unseren Vorfahren erhalten, uns nur denen mitzuteilen, die wir lieben, mit der Gewissheit, dass sie aus unseren Mitteilungen Nutzen für sich ziehen. Sie sagte, ein Geschichtenerzähler stirbt, aber seine Zunge verfault nie. Sie sagt auch, Liebe macht blind, aber wer verheiratet ist, der kann plötzlich wieder sehen. Dann sagte sie, also wer schon behauptet, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind, der hat es im Winter nachts nicht probiert, ihnen die Decke wegzunehmen. Eltern sind sehr komische Menschen. Zuerst bringen sie einem das Laufen und dann das Sprechen bei. Und wenn man das richtig kann, dann heißt es irgendwann, setz dich hin und halt die Klappe. Ja. Am Körperumfang eines Nilpferdes kann man feststellen, dass vegetarische Kost nicht unbedingt schlank macht. Dann sagte sie ja auch, also betrunken flirten ist wie hungrig einkaufen gehen. Man kommt nach Hause mit Sachen, die man gar nicht braucht. Ja, dann sagte sie auch zum Beispiel, Joggen sieht bei manchen Menschen aus wie Sterben mit Anlauf. Dann sagte sie auch, also wenn im Wein die Wahrheit liegt, dann liegt im Glühwein bestimmt die Erleuchtung.
Ich wünschte, wir könnten jetzt stundenlang weitermachen. Aber von jemandem, der jetzt schon länger im Saarland als im Senegal lebt, noch eine einzige saarländische Weisheit zum Schluss.
Jo, allemol. Also, hier heißt es nämlich, meins ist meins, deins ist unser.
Und an dieser Stelle lassen wir dieses Gespräch ins Meer fallen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, Ibo Mjaye.
Dankeschön.
Und morgen in 1:1 der Talk lernen Sie dann die Juristin und Lokalpolitikerin Wigdis Nipperdey kennen. Die SZ hat sie mal eine der bemerkenswertesten Frauen im Isartal genannt. Und alle Talks können Sie in ARD Sounds natürlich auch als Podcast hören. Karline Thyroff sagt, bis bald.